Willkommen bei der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose und ich freue mich, dass Sie uns heute Vormittag zugeschaltet sind zu diesem heutigen Lebenshilfe-Thema. Und darum geht es auch heute wirklich, denn es geht um die Angst. Angst ist ein Thema, das jeder von uns kennt. Es gibt die kleinen Ängste, so wie begegne ich jemandem, wie soll ich mich verhalten, Angst vor der Klassenarbeit, dort zu versagen, dumm dazustehen, auch vor den Kollegen. Aber dann gibt es natürlich auch Ängste, tiefere Ängste, allein zu sein, verlassen zu werden, krank zu werden, sogar die Angst vor dem Tod. Und wenn Angst sich verselbstständigt, dann kommt es zu einem Teufelskreis, sodass man dann auch irgendwann mal Angst vor der Angst bekommt und so diese Konstellation dann hat, wo es einem auch schwerfällt, herauszukommen. Und heute Vormittag wollen wir mit Ihnen gemeinsam, liebe Hörer und Hörer, auch versuchen, einen Weg zu gehen, auch aus diesem Teufelskreis der Angst herauszufinden. Und ich freue mich, dass uns dazu aus Uelzen in Niedersachsen zugeschaltet ist, Christa Mewes. Grüß Gott, Frau Mewes.
Guten Morgen, Herr Klose.
Sie sind sehr bekannt bei uns auf dem Radio. Trotzdem möchte ich Sie auch gerade zu Beginn dieser Sendung ein bisschen vorstellen. Sie sind 1925 geboren, haben mal Germanistik, Geografie und Philosophie studiert und dann aber sich doch sehr auch auf den psychologischen Bereich, auf dem Psychologiestudium konzentriert. Sie haben dann lange Jahre auch gearbeitet als Psychotherapeutin, haben viele, viele Bücher geschrieben über diesen Bereich, insgesamt 110 Buchpublikationen. Und von daher kann man auch wirklich sagen, Sie sind Bestseller-Autorin. Was ich so sehe bei Ihnen noch in Ihrer Biografie, finde ich auch wichtig. Sie sind seit 1978 Mitherausgeberin der Wochenzeitung Rheinischer Merkur. 1987 sind Sie zum katholischen Glauben konvertiert. Und auf dem Weg durch diese viele Jahre wertvoller Tätigkeit haben Sie viele Auszeichnungen erhalten. Da war das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Da war auch meine goldene Rosine dabei, das fand ich sehr schön. Sie haben den Deutschen Schulbuchpreis bekommen, das große Verdienstkreuz des Niedersächsischen Verdienstordens und 2005 eine Komtur mit Stern des Ordens des Heiligen Papstes Gregor des Großen. Frau Mewes, mit so vielen Auszeichnungen, muss man da vor Ihnen irgendwie Angst haben?
Nein, ganz bestimmt nicht. Zu all diesen Auszeichnungen bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich weiß es auch nicht. Es handelt sich ja bei meinen Tätigkeiten lediglich darum, dass viele seelische Störungen in ihren Ursachen und in der Möglichkeit, mit ihnen zurechtzukommen, so wenig bekannt sind, dass Aufklärung wirklich nötig ist.
Und Aufklärung wollen wir heute auch in diesem Bereich betreiben. Und ich meine, wenn man jetzt in so einer Situation spricht von Angst, wäre eigentlich der falsche Begriff. Man würde eher sagen, man hat Respekt vor jemandem. Man achtet jemanden, der viele Dinge bewegt hat. Vielleicht kann man das schon mal unterscheiden. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen da auch das verwechseln, dass sie sagen, ja, hat Respekt und Angst. Kann auch miteinander verwechselt werden in einer gewissen Form. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eben auf so eine Person zugehen muss, dass eben dann der Respekt sich vielleicht auch in Angst verwandelt, dass ich dann plötzlich ganz nervös bin, wenn ich versuche, eben ins Gespräch mit der Person zu kommen.
Ja, es gibt ja Personen, die bewirken Angst. Das sind ja Personen, die aber Macht ausüben. Man kann auch Verbalmacht ausüben. Also um es genauer zu sagen, im verbalen Bereich, die sich auf ein hohes Ross setzen. Und meiner christlichen Ansicht nach ist die Gegebenheit, sich auf ein hohes Ross zu setzen, mehr oder weniger Dummheit. Denn sie missachtet, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle Sünde sind. Sie missachtet, dass der eine nicht besser ist als der andere. Und wenn sich der eine aufwirft, besser zu sein als der andere, dann fehlt es ihm einfach an Erkenntnis. Und das ist einfach platte Dummheit. Es gibt ja natürlich unter den Politikern, wenn wir Stalin oder Hitler nehmen, Macht, sich Macht an Maßen der Menschen, die natürlich in der Tat dann erheblich bedrohlich werden für die Menschen, die in seinen Machtbereich geraten.
Es müssen ja gar nicht so schlimme Menschen sein. Kann ja zum Beispiel die Angst vor dem Chef sein. Wenn ich zum Chef gebeten werde und dort auftreten muss und eben ja dort merke, ich muss mich irgendwie besonders verhalten. Was steckt denn da dahinter, wenn man mit Menschen, man spricht ja auch von der Menschenfurcht, dass man mit Menschen irgendwie nicht klarkommt, ob das jetzt Vorgesetzte sind oder vielleicht auch Fremde oder ganz normale Menschen, die man auch kennt, trotzdem schleicht sich immer so etwas ein wie Menschenfurcht. Was liegt denn da dahinter?
Dahinter ist meistens bei denen, die sich in diesen solchen Situationen fürchten, die Angst, sich nicht richtig darstellen zu können, durch diesen Auftritt zu verlieren, sodass daraus eventuell in Bezug auf den Chef zum Beispiel üble Folgen erwachsen. Das geht von einer Unsicherheit der Person aus, die sich dann auch sehr schnell zu Angst auswachsen kann. Und da gibt es natürlich auch einfach reale Situationen, um nochmal wieder davon auszugehen, dass dieser Chef eben so viel Macht hat, zu sagen, also du passt mir nicht, hier hast du deinen Entlassungsschein. Das löst ja nun in der Tat berechtigterweise Angst aus.
Das sind natürlich direkte Ängste, dass man dann seinen Job, sein Gehalt verliert.
Ja.
In der Regel sind ja aber auch noch tiefere Ebenen da schon damit verbunden. Erlebnisse, die man schon im Laufe seines Lebens gemacht hat, oder?
Ja, das kommt natürlich auf die Situation an. Nicht? Es gibt solche und solche Situationen, wie wir ja eben schon beschrieben haben. Die einen, wo sich eben auf ganz direkte, reale Befürchtungen bezieht. Wir sprechen dann in Unterscheidung in solchen Situationen nicht von Angst, wir sprechen dann von Furcht. Um das zu unterscheiden. Nicht? Wenn wir von Angst sprechen, sprechen wir von einem Phänomen, das vor allen Dingen eben durch psychisches Befinden ausgelöst wird.
Um uns diesen Begriff der Angst auch ein bisschen anzunähern, es gibt ja auch diesen Begriff der Panik. Man sagt, ich habe plötzlich panische Angst. Was ist denn damit gemeint?
Ach, das ist eigentlich eine falsche Wortwahl. Eigentlich bezieht sich Panik auf das Ergriffenwerden von Angst durch mehrere Menschen, durch Massen. Dafür ist es der Spezialausdruck. Also das ist eigentlich eine falsche Wortwahl. Auch in der Psychologie wird ja häufig von Panikattacken des Einzelnen gesprochen. Eigentlich müsste es eben heißen von Angstattacken. Das wäre der berechtigtere Ausdruck in Bezug auf Verhaltensweisen und Empfindungsformen in dieser Weise.
Mhm. Kommen Angstattacken, ist es häufig, ist es nicht der Regelfall, dass man merkt, okay, mir wird mulmig, ich komme, also es ist ein körperlicher Vorgang, der da auch passiert, es wird einem heiß, man wird nervös, das ist alles Sachen, die körperlich sich ausdrücken, kommt es so irgendwie innen heraus oder kommt es oft überfallsartig als Attacke?
Häufig sehr überfallsartig, aber es kann auch eine Aura haben. Nicht, das kommt auf die Art der Bedrohung an. Aber es ist, meine ich, auch für die Bewältigung von Angst außerordentlich wichtig zu wissen, dass die Angst einfach zu unserem Repertoire gehört, zu unserem Verhaltensrepertoire. Wir haben Angst mit allen Tieren, die ein Nervensystem besitzen, gemeinsam. Und zwar werden wir von Angst angefallen, um es einmal so auszudrücken, wenn eine Bedrohung auf uns zukommt. Die Angst stellt uns durch die physischen Vorgänge, die dann einsetzen, die Steigerung des Herzschlags, die Ausschüttung des Adrenalins in der Nebenniere, durch die Veränderung dieser physischen Gegebenheiten zur Flucht oder wieder zum Angriff bereit. Wir bekommen durch den Angstschub eine Möglichkeit, uns rascher zu bewegen und in einem verstärkten Ausmaß zu bewegen. Wir bekommen ein motorisches Übermaß. Und je nach Temperament oder je nach Situation nötigt uns das, so schnell wie möglich uns von der Gefahrenquelle wegzubewegen, wegzulaufen. Oder mit Muskelkraft einen Kampf, eventuell eben auch um unser Leben zu beginnen.
Also ist Angst auch etwas eigentlich grundlegend Positives im Leben, dass man auch wie bei Tieren der Instinkt etwas auch hat zum Schutz des eigenen Lebens.
Ja, es ist ein Automatismus, nicht? Und ersetzt automatisch ein, in dem unser Leben bedroht ist oder bedroht scheint. Er setzt ja schon ein, nicht, wenn jetzt hier irgendein lauter Knall in diese Sande unsere Sendung fängt, bekommen wir beide einen Schreck. Und mit diesem Schreck eine Erhöhung unseres Blutdrucks und eine Ausschüttung unseres Adrenalins, um eventuell dieser Schreck wird von uns automatisch als etwas empfunden, das uns bedrohen kann. Und sofort reagiert der Körper darauf, beziehungsweise das Gehirn darauf natürlich am Anfang, ohne dass dazwischen das Bewusstsein eingeschaltet wird. Das geht ganz rasch.
Und wollen wir mal nicht hoffen, dass jetzt im Telefon irgendwas kracht und knallt. Weil wie ist denn das, wenn man, das ist jetzt dieser Instinkt. Gehen wir mal davon aus, ich würde jetzt tatsächlich Angst haben, dass diese Sendung technisch nicht funktioniert. Kann es dann sein, irgendwie von der Wahrscheinlichkeit her, dass dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, als, also vielleicht jetzt nicht im technischen Bereich, weil Technik ist Technik, obwohl manchmal denkt man sich auch, Technik hat auch so ganz komische Gesetze. Da würde jetzt unser Techniker natürlich nicht sagen, aber manchmal empfinde ich das so. Aber kann man gerade, wenn man so Angst irgendwie oder erwartet, dass was passiert, dass es dann sich erhöht, dass es passiert?
Also die Technik lässt sich sicher von uns nicht in dieser Weise beeinflussen. Aber unser Verhalten nicht kann natürlich die Technik dann beeinflussen, wenn jetzt nicht der Mann am Schalthebel nicht von dieser Angst ergriffen wird, kann er ohne die Angst ist ein schlechter Ratgeber jetzt sich Gelassenheit befiehlt Fehler machen, sodass in der Tat, nicht, Sie haben es schon erwähnt, durch die Angst vor der Angst eine Minderung der Leistungsfähigkeit einsetzt, die dann schließlich eben auch in der Tat die Leistung schlechter werden lässt. Nicht, das ist ja eine riesige Gefahr, auch bei all den armen Examenskandidaten, die jetzt hier in diesem Augenblick jede Menge Klausuren und Klassenarbeiten und Prüfungsarbeiten schreiben müssen, dass in den Augenblick, wo die Vorstellung kommt, um Himmels Willen, was ist das? Bin ich dem gewachsen? Komme ich hier zum Erfolg? Eben dieser Angstschub einsetzt und unter Umständen so stark sein kann, dass das Bedürfnis wegzulaufen so sehr vor der Überlegung, der nüchternen, ruhigen, gelassenen Überlegung dominiert, dass in der Tat dadurch nun auch so etwas passiert, was wir als Blackout bezeichnen. Dass dann also die Möglichkeit gelassener Überlegung wie ausgeschaltet ist. Und das Niveau eben wirklich schlecht wird.
Gleich wollen wir uns darüber unterhalten, auch wie Angst mehr und mehr zu einem Teufelskreis wird. Zunächst wollen wir uns aber mal nochmal ganz ruhig entspannen. Sie hören Radio Horeb, Lebenshilfe. Wir haben gerade ein paar Klänge des Liedes Tanz in den Morgen gehört. Das ist vielleicht auch eine Hilfe, wenn man sich mit Angst beschäftigt, dass man ja auch überlegt, wie kann ich denn auch mit so Situationen umgehen. Heute haben wir einen ganz schönen Tag in Deutschland und da fällt es einem leicht, in den Morgen zu tanzen. Tja, wenn da nicht irgendwo vielleicht Angstzustände sind, die einen da auch zurückhalten und sagen, ich würde gerne in den Morgen tanzen, aber es geht irgendwie nicht, ich bin blockiert. Es gab mal einen Film von Rainer Werner Fassbinder, der hieß Angst fressen, Seele auf. Ich bin im Gespräch mit Christa Mewes, Bestsellerautorin, Psychotherapeutin. Sie kennt sich auf diesem Gebiet sehr, sehr gut aus. Das Thema unserer heutigen Sendung heißt Teufelskreis Angst. Frau Mewes, Angst fressen, Seele auf. Was geschieht denn da, wenn Angst so in die Tiefe geht und wirklich vielleicht Depressionen verursacht und diese Dinge?
Ja, häufig wird das Übermaß von Angst ja schon ausgelöst, weil schon die Situation auf einer alten Angst aufbaut. Das ist das Schwierige heute bei uns in unserer zivilisierten Gesellschaft. Nicht wahr? Also das Entscheidende ist ja, dass die Angst eben eigentlich ein gesunder Mechanismus ist, der uns eben in vielen wirklich lebensbedrohlichen Situationen retten kann. Es kann uns auch ein bisschen Angst vor der Klassenarbeit rechtzeitig einsetzen, der Angst davor retten, dass wir versagen, indem wir gelassen jetzt vorher die Vokabeln oder was es auch sei, so gut einüben, dass wir dann nachher diese Aufgabe dann mit Gelassenheit entsprechen können, weil wir schon von vornherein das Gefühl haben, dem bin ich gewachsen. Das ist also der Gegenimpuls dann gegen die Angst. Aber schwierig wird es dann, wenn wir gewissermaßen, ohne dass wir das vorher in dieser Weise in den Griff genommen haben, auf eine kleine, mäßige Situation, die uns vielleicht ein bisschen Angst einflößen könnte, mit einem riesigen Angstanfall antworten. Also wenn unsere Reaktion der Situation nicht angemessen ist. Und das sehen wir besonders bei Menschen, die eben in ihrer frühen Kindheit, in der Zeit, die sie gar nicht mehr erinnern können, wir haben alle eine frühkindliche Amnesie, einen Erinnerungsverlust an die Ereignisse unserer ersten drei Lebensjahre, dass also sich gewissermaßen die Angst vor einer kleinen Sache, um es einmal so auszudrücken, die keine Lebensbedrohung ist, sich die alte Angst, die eine Lebensbedrohung war, hinzufügt, also sich wieder animiert. Und dann wird das zu einem Geschehen, das dem Menschen dann in der Tat zu zittern und zu Zähneklappern führen kann, wie das zu einem schweren Bedrohung des Lebens sein kann.
Frau Mewes, diese Situation, dass dann frühkindliche Dinge vorkommen, dass sie einen dann wieder beschäftigen, kann das auch dazu führen, dass diese Angst dann, wir haben ja das Thema Teufelskreis Angst, dass sich diese Angst dann verselbstständigt?
Ja, sicher. Sicher. Also in dem Augenblick, wo der Mensch eine solche Angstattacke erlebt hat und gemerkt hat, dass er jetzt mitten in einer Versammlung, etwa in einem Saal unter vielen Menschen, jetzt plötzlich anfängt zu zittern und mit den Zähnen zu klappern und was ja auch dazu gehört, dann häufig Blase und Darm sich in Bewegung setzen, nicht? Denn das gehört eben auch zu dieser automatischen Situation, den Menschen von allem Körperlichen zu entlasten. Also so rasch schnell noch einmal den Urin loszuwerden, rasch noch einmal die Fäkalien loszuwerden, um schneller laufen zu können zum Beispiel oder besser angriffen zu können. Solche Situationen können natürlich in fürchterlich, peinlich, schrecklich erlebt werden, bewirken, dass man dann überhaupt nicht mehr in eine solche Veranstaltung geht, weil man erlebt in dem Augenblick, wo ich jetzt in einer größeren Menge sitzen, muss ich vielleicht wohl schon erwarten, dass ein solcher Angstanfall kommt. Und wer ihn dann erwartet, bei dem kommt er dann eben auch sehr viel schneller. Das ist eben dieser Teufelskreis, die Angst vor der Angst. In dem Augenblick, wo wir uns dann auf die Angst einstellen und uns davor fürchten, holen wir sie gewissermaßen herbei. Wir malen damit den Teufel an die Wand. Das ist außerordentlich wichtig zu begreifen, um dagegen wirken zu können.
Kann man da von einer Fixierung, von einer Festlegung sprechen, die man auch trifft für sein Leben?
Ja, ja, gewiss doch. Und vor allen Dingen muss es jetzt Maßnahmen geben, um eine solche übersteigerte Angstbereitschaft abzugewöhnen. Nicht? Und da hat die Psychologie ja in den letzten 50 Jahren die sogenannte Verhaltenstherapie entwickelt, in die hier wirklich außerordentlich hilfreich ist. Denn nichts ist schlimmer vor solcher Angst, die Stärke von Lebensbedrohung hat, ohne dass eine lebensbedrohliche Situation stattgefunden hat. Nicht? Wir können ja auch Angst vor einer harmlosen Spinne haben, die noch nicht mal beißt. Nicht? Und so viel Angst vor dieser Spinne bekommen, dass wir nicht mehr schlafen können, weil wir fürchten, dass uns in der Nacht irgendwelche Spinnen überfallen könnten. Mhm. Nicht? Also, dass diese Angst dann irrealen Charakter bekommt. Solche Angstbereitschaft muss dann behandelt werden. Und wie gesagt, da haben wir in der Verhaltenstherapie wirklich ein recht gutes Instrument.
Ich denke, es wäre hilfreich, das vielleicht mal an einem Beispiel festzumachen. Ich kenne einen Bekannten von mir, der hat eine Vogelphobie. Das heißt, wenn Vögel irgendwie in der Nähe sind und um den Kopf herumfliegen, dann bekommt er große Angst. Was kann so jemand tun?
Ja, nicht die Vogelphobie muss dann gemeinsam mit einem Therapeuten abgewöhnt werden. Aber wichtig ist auch für Patienten dieser Art, dass man erforscht, wie diese Vogeltherapie wohl entstanden ist. Und in den allermeisten Fällen sind solche massiven, irrealen Ängste in der frühen Kindheit entstanden durch Manipulationen auf der Ärzte, in Krankenhäusern, während der Geburt, nach der Geburt, die eben in Situationen entstanden sind, in denen wirklich Todesangst vorhanden war. Also Angst um das Leben des Kindes. Das erleiden ja außerordentlich viele Kinder. Die Geburt ist, hat einmal ein Kinderarzt gesagt, der größte Unfall des Menschen. Nicht so einfach ist es nicht, aus diesem Becken da heraus zu flutschen, mit dem Kopf zuerst, der noch sehr weich ist und dessen Nervensystem schon vollständig vorhanden ist und hier also mit den schwersten Angstattacken auf Todesbedrohung, eben durch Sauerstoffmangel, durch Herzstillstand und dergleichen mehr erleiden kann. Viele, viele unserer Angstanfällen im Erwachsenenalter haben hier ihre Ursache. Und zwar nicht nur unter der Geburt, nicht? Man kann ja auch zu früh geboren sein, kommt jetzt zum Beispiel bei dieser Vogelangst, habe ich solche Geschichten gehabt, nicht in einen Brutkasten, der auch mit zwitscherähnlichen Geräuschen umgeben war, wo dann eben gleichzeitig auch mit Kanülen und mit Spritzen gearbeitet werden müssen. Nicht? Und das kann sich im Hirn des Menschen als die Angst vom Vogel Schnäbeln gepickt zu werden, fest eingraben, ohne dass noch eine Erinnerungsspur im Bewusstsein vorhanden ist. Aber die Erinnerungsspur ist im Gehirn vorhanden, im limbischen System und lässt sich von daher aktivieren. Und das ist die ganz große allgemeine Gefahr bei einer übersteigerten Angstbereitschaft. Oft kommen diese Bereitschaften sogar erst im Erwachsenenalter wieder hoch. Während sie sind auch schon als Kind da, aber das Kind kann es dann so wenig artikulieren, schreit einfach nur herum, sodass das also schon ganz und gar nicht ins Bewusstsein des Kindes oder seiner Umwelt gerät.
Sind also die Geburt und die ersten drei Lebensjahre sehr, sehr prägend in diesem Bereich? Mein Problem, ich erinnere mich ja gar nicht an meine Geburt. Ich erinnere mich ja nicht an diese ersten drei Jahre. Da hat sich alles entwickelt, aber da, wie kann man sich denn da zurückerinnern? Ist man darauf angewiesen, dass jemand etwas aufgeschrieben hat? Oder wie geht das?
Ja, ich habe ja in meinem langen Psychotherapeutenleben dann intensiv Gespräche mit den Müttern geführt, weil es ja meistens Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene waren, mit denen ich zu tun hatte, so dass die Mütter meistens noch vorhanden waren. Und fast immer konnte man herausfinden, dass hier eine ganz besondere Stressbereitschaft, nennen das jetzt die Hirnforscher statt Angstbereitschaft, erzeugt worden ist. Wir haben auch sogar Fälle, wo man sagen kann, dass diese Angstbereitschaft schon vor der Geburt entstanden ist, schon im pränatalen Zustand, während der Schwangerschaft der Mutter. Denn auch die Ängste der Mütter werden von den Kindern aufgenommen und die Computertomographie kann uns das jetzt zeigen. Und der Herzschlag des Kindes beschleunigt sich, wenn hier massive Angst der Mutter ausgelöst wird. Und erst recht, wenn hier die Mutter etwa Unfälle oder schwere psychisch belastende Situationen hat, kann sich das durchaus als eine Lebensbedrohung im Kind ausprägen. Und schon ganz und gar, was ja leider Gottes auch passiert, bei Abtreibungsversuchen, die Mütter dann vornehmen, einfach von irgendwo herunterspringen, mehrere Meter, um eine Abtreibung auszulösen und ohne, dass es ihr dann gelungen ist. Und wenn das geschieht in einem Status, in dem das Nervensystem schon mehr entwickelt ist, vom 4., 5., 6. Monat ab, kann es auch eine solche übersteigerte Angstbereitschaft geben, die sich dann plötzlich im Erwachsenenalter wieder neu manifestiert. Und erst recht im Säuglingsalter. Nicht? Wir können unsere Kinder natürlich hier, die Hirnforscher unterstützen das ja, weil sie eben nun in die Gehirne hineinschauen können und sehen, in welcher Weise hier Stress ausgelöst werden kann. Sie nennen es eben statt Angst Stress, um es einmal noch zu verdeutlichen, sodass dann Adrenalin und Cortisol, so heißen die hormonellen Kräfte, die dann im Hirn reagieren auf die Angst. Und es kann dann sogar passieren, soweit sind die Forscher jetzt schon, dass dann sogar schon bei Ratten ist das so, dann wenn solche Angstanfälle sich wiederholen, solche Stresssituationen sich wiederholen, der Cortisolspiegel, der ja nach dem Angstanfall sonst wieder absinkt, chronisch wird, also dass der Spiegel chronisch erhöht wird und dann, so stellt man fest, eine chronische Angstbereitschaft dann lebenslänglich erhalten bleibt. Und so fügen sie neuerdings hinzu, unter Umständen sogar physische Veränderungen, die chronisch wirksam sind, wie zum Beispiel ein dann als angeboren bezeichneter Bluthochdruck. Denn immer auch im Angstanfall steigert sich massiv unser Blutdruck. Und wenn also in der frühen Kindheit zu viel immer wieder ähnlicher, dem Kind lebensbedrohliche Angst ausgelöst wird, wird der Blutdruck erhöht und kann unter Umständen eben eine Krankheit, eine Gefahr auch für frühe Herzinfarkte hervorrufen. Das sind neue Ergebnisse der Hirnforschung, die uns enorm herausfordern. Denn sie machen es nötig, dass man das jetzt sich in der Phase, in der sich das Gehirn konstituiert, und das geschieht in den ersten 3 Lebensjahren, außerordentlich behutsam mit den Kindern umgeht, um zu verhindern, dass hier chronische Krankheiten sich einbahnen.
Das heißt, diese Ergebnisse der Hirnforschung, diese wertvollen Ergebnisse, können vor allem vorbeugend eingesetzt werden, dass man in der Erziehung, in der Behandlung von frühkindlichen Situationen schon da besser weiß drum und besser darauf eingehen kann. Ja. Kann diese Forschung auch in der Therapie später helfen, wenn es also chronisch geworden ist, so wie Sie sagen? Oder ist da die klassische Verhaltenstherapie immer noch, oder ist das der Schlüssel? Zweite Frage, welche Rolle spielt denn die Seelsorge? Kann auch sie dort wirklich helfen?
Ja, also erstmal ist Wissen sehr wichtig. Ich erlebe auch in den Therapien immer schon, dass eine enorme Beruhigung allein dadurch stattfindet, dass man jetzt herausfindet, aha, damals, wie du da also in der Geburtskanal stecktest, wie du jetzt also zunächst mal einen Arm oder nur dein kleines Hinterteil raussteckst, dass da deinen Kopf jetzt also schnellstens manipuliert werden musste, entweder mit Kaiserschnitt oder durch eine Drehung des Geburtshelfers, du überhaupt nur gerettet werden konntest und auch noch sogar mit einer Blauverfärbung auf die Welt gekommen ist. Wenn solche Geschichten dann in Zusammenhang gestellt werden mit dem Angstanfall des Menschen, dann ist zumindest als erstes einmal etwas genommen, was den Menschen in den Teufelskreis Angst immer wieder hineinschickt, nämlich die Vorstellung des Unheimlichen, des nicht zu bewältigenden, einer Bedrohung durch eine Wetterwand, in der es keine Einwirkmöglichkeit gibt. In dem Augenblick, wo dagegen das Wissen steht, Wissen ist Macht, auch hier, in dem Augenblick, wo diese Erkenntnis dann einleuchtend gewesen ist, entsteht hier eine viel größere Gelassenheit, auch die Fehlvorstellung, hier einen Makel zu haben, hier etwas zu haben, was den Wert des Menschen herabsetzt, das dann ja wieder weitere Teufelskreise auslösen kann. Das alles wird durch eine solche Anamnesenerhebung und durch eine solche Diagnose schon erheblich gemindert, wie ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe. Und als zweites ist es dann sinnvoll, eben eine Verhaltenstherapie zu machen, wobei ja dann mit einem fachkundigen Begleiter allmählich immer mehr in Konfrontation mit der ängstigen Situation, in allmählichem Abgewöhnen, hier in der Tat offenbar eine Veränderung noch im limbischen System des Gehirns erreicht werden kann. Als erstes und darüber hinaus als zweites auch der Mensch der Situation gegenüber eine sehr viel größere Gelassenheit entwickeln kann, indem er sagt, gut, jetzt merke ich, da kommt so eine kleine Aura und jetzt also nehme ich das Mittel, das mir jetzt besonders hilft in solcher Situation. Zum Beispiel in der Situation einer Klaustrophobie, also in dem man, wie ich vorhin sagte, in einem Raum sitzt und jetzt fürchtet, dass man, dass ein Angstanfall kommt, dass man jetzt etwas hervorholt aus der Tasche, ein Bonbon, auf dem man gewaltig herumbeißen kann, ein bisschen halbhart ist, den man herausholt, bei dem man die Erfahrung macht, dieses ist für mich das Mittel, um mit der Angst konfrontiert fertig zu werden, statt rauslaufen zu müssen und damit eher den nächsten Angstanfall durch das Weglaufen vorzubereiten.
Also ein Mittel, das einem hilft, auf die gesunde Art und Weise diese Gelassenheit dann wieder zurückzurufen, ja, sich einzutrainieren. Ja. Besser als wenn dann jemand plötzlich zum Flachmann, ja, greift, irgendwie sagt, ich muss mir das wegspülen. Das, ja, ist natürlich schlimm, weil dann kommt man in die nächste Abhängigkeit gleich rein, des Alkoholismus.
Ja, genau. Und vor, ja, allen Dingen ist es immer wieder wichtig, auch das hilft im Angstanfall, sich zu sagen, aber hier ist mein Leben überhaupt nicht bedroht. Nicht? Und alle Menschen haben Angst. Und infolgedessen darf ich auch mal Angst haben. Nicht? Auch dieses hilft und ist noch viel mehr hilft, das Wissen, dass es sich dabei um ein Schicksal handelt und nicht etwa um eine Untat. Nicht? Gerade Frauen haben dann sehr schnell das Gefühl, sie seien daran schuld. Und das verstärkt natürlich alle. Das geschieht dann häufig ja auch in der Erziehung, dass man sagt, du Angsthase, nun hab doch einfach keine Angst, nicht, und dergleichen mehr. Wenn man in dieser Weise schon als Kind im Umfeld reagiert hat auf die Angst, sind das natürlich gewaltige Angstverstärker. Und wenn die dann durch therapeutische Maßnahmen eingeschränkt werden, so ist das schon ein in sich wirkendes therapeutisches Mittel, dass man sich gewissermaßen selbst zulächelt und sagt, nun lass mal, nicht, wir haben alle Angst, das gehört zu unserem Abwehrmechanismus, der uns von Natur mitgegeben ist.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, wir wollen auch dieser Angst, diesem Teufelskreis Angst ein bisschen den Schrecken nehmen. Angst gehört zum Leben dazu, hat eigentlich seine guten Teile. Und ich denke, es ist auch schon ein bisschen rübergekommen, wie man auch diesen Teufelskreis Angst, wenn er sich so verselbstständigt und chronisch wird und schwierig, wie man das durchbrechen kann. Rufen Sie uns an mit Ihren Fragen zum Thema Teufelskreis Angst, vielleicht auch mit Ihrer persönlichen Situation. Das soll heute auch seinen Platz haben. Bis dahin hören wir ein paar Takte Musik. Sie hören Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Ich bin im Gespräch mit Christa Mewes zum heutigen Thema Teufelskreis Angst. Und wir haben uns erste Hörerin, die bei uns anruft. Das ist Frau Nagel aus Bad Tölz. Grüß Gott, Frau Nagel.
Grüß Gott. Grüß Gott, Frau Mewes. Also alles, was Sie jetzt da gebracht haben, das kann ich alles auf mein Leben verzeichnen. Also sämtliche Faktoren, die vorkommen können, die sind bei mir geballt zusammen. Angefangen von der Schwangerschaft bis Geburt und Ungewolltsein und also alles, was Sie so gebracht haben, was an Ängsten hervorrufen kann. Und ich leide natürlich, jetzt mittlerweile bin ich schon relativ alt und ziehe das durch mein ganzes Leben und habe auch das immer erfahren, dass alle mit mir schimpfen, gestelle ich nicht so an und wie kann man nur Angst haben, es fängt an mit dem Verreisen, ich kriege also Todesangst, panische Angst, Tiefe, also es begleitet mich wirklich teilweise echte Todesangst, was die anderen echt nicht verstehen können und mich auch schimpfen und ich war auch schon in Therapie. Ja. Und ich bin fest im Glauben und das war ja mein einziger Ankerpunkt, dass ich nicht ganz verloren ging, ist der Glaube und das Gebet in der Not. Das hat mir zwar immer wieder mir aus der Tiefe rausgeholt, aber eine Heilung von der Angst, muss ich das eigentlich aufgeben in meinem Leben und sage, ich muss halt einfach damit leben und mich damit abfinden? Oder gibt es doch noch irgendwelche Hoffnungen?
Ja, ich habe es ja schon geschildert. Nicht? Also ich will dem nicht ausweichen. Man muss schon ein Stück damit leben. Nicht? Man muss wissen, ich habe das nicht verursacht. Die Leute, die sich hier aufs hohe Ross setzen, haben keine Berechtigung dazu. Sie haben eben einfach Glück gehabt am Anfang. nicht, als das Gehirn noch so flexibel war und sich so tief in Todesangst einprägen kann. Das als erstes, das bringt ja schon ein bisschen, aber gleichzeitig eben zu wissen, ich will mich so darauf einstellen, wie eben jetzt die Fachleute, die Erfahrung gesammelt haben auf diesem, ich sagen, wie kann ich im einzelnen Situationen damit besser umgehen? Nicht dieses, auch das Gefühl, damit besser umgehen zu können, mindert schon außerordentlich die Angst. Verstehen Sie?
Ja.
Nicht? Und es auszuprobieren, nicht? Also zum Beispiel bei der Höhenangst, dann schaue ich nicht einfach weg, sondern ich schaue jetzt, nicht, wenn ich da auf einem Berg rauflaufen bin und merke, jetzt plötzlich fange ich an zu zittern, nicht? Ich setze mich schon mal eine kleine Weile hin und schaue aber jetzt an den Rand, da wo ein kleines Enzian blüht, oder schaue jetzt auf das Enzian ganz am Rande des Randes, nicht? Zum Beispiel, braucht ja kein Enzian zu sein, der wächst da ja auch nicht immer. Ich kann ja auch ein anderes Blümchen sein. Aber schau nicht vom Rand weg, sondern eher zum Rand hin, nicht? Und freue mich daran, dass sich jetzt durch dieses Bewältigen wollen schon der Angstanfall mindert, nicht? Und klopft mir dann auf die Schulter und sagt, guck mal, ja, nicht? Das ist jetzt, verstehen Sie, man muss dann das Rad in die Gegenrichtung drehen. Und das ist ja auch der Sinn aller Verhaltenstherapie. Und nicht, dass die Verhaltenstherapie greift ja sehr konkret in die spezifischen einzelnen Situationen ein. Nicht? Zum Beispiel, wenn Sie jetzt Flugangst haben, zum Beispiel, dann wird eben nicht erst geflogen, gleich mit einem Überschallgeschwindigkeitsjet, natürlich nicht. Nicht, sondern dann wird erst jetzt mühsam eine kleine Möglichkeit, zum Beispiel einen Fahrstuhl eine Etage hinaufzufahren. Und zwar nicht allein, sondern immer mit einem Begleiter. Ja? Nicht der Begleiter, der verstehende Begleiter, der nicht diffamiert, der ist bei diesen therapeutischen Vorgängen von großer Wichtigkeit. Und wenn Sie in dieser Weise noch keine Therapie gehabt haben, die Kasse bezahlt Sie ja. Nicht? Deswegen würde ich da doch noch einmal auf die Suche gehen, einen Verhaltenstherapeuten zu bekommen, der Sie ganz spezifisch in Bezug auf Ihre spezifische Angstsituation sich einstellt und Sie da begleitet. Ja?
Da habe ich halt doch noch nicht die richtigen. Ich bin in Therapie gewesen, aber ich muss sagen, es hat mir gar nichts gebracht. Wahrscheinlich muss jemand auch dafür spezialisiert sein.
Ja, gell? Er muss wirklich spezialisiert sein.
Schon 2 Jahre ist vorbei und das vergisst es aber.
Ja, aber wie gesagt, manchmal können also analytische Therapeuten oder dergleichen ja eben auch helfen, erstmal überhaupt hinter die Ursachen zu kommen. Das ist auch schon
die habe ich schon erforscht, klar, aber damit umgehen ist es noch nicht.
Ja, aber allein hilft es nicht. Die Erfahrung nicht haben wir auch mit diesem Ansatz von Freud machen müssen. Allein hilft es nicht. Allein durch das Aha-Erlebnis, das kann es mindern, aber noch ganz und gar nicht das Umgehen damit so erleichtern, dass es wirklich eine große, echte Erleichterung ist.
Ja, bedanke ich mich herzlich.
Okay. Danke, Frau Nagel, und wir wünschen Ihnen, dass es auch für Sie noch wirklich einen Weg gibt, das Rad in die Gegenrichtung zu lenken, wie es Frau Mewes gesagt hat. Das wünschen wir von Herzen.
Hoffnung nicht aufgeben. Vielen Dank.
Alles Gute. Dankeschön für den Anruf. Wir haben eine zweite Hörerin, die Frau Krass aus Coesfeld. Grüß Gott, Frau Krass.
Grüß Gott. Frau Mewes, ich habe eine Tochter von meinen 9 Kindern, die als Zwilling geboren ist und mitgekriegt hat, wie sie heute sagt, dass sie das gesehen hat, dass ihre Mutter umgefallen ist und sie gemeint hat, sie ist tot. Ich kriegte aber eine Betäubungsspritze, weil das zweite Kind gedreht werden musste und ich das ja nicht aushalten konnte. Also dieses Kind hat seitdem diese tiefe Angst vorm Sterben, vorm Tod gehen und nicht nur davor, vor Gott und vor allem möglichen Dingen Angst. Aber die größte Angst ist vorm Sterben. und die ist inzwischen selbst Mutter. Und das Kind ist 4 Jahre alt, ein kleines Mädchen, und fängt jetzt auch mit Ängsten an. Vor einer Lampe, die hin und her schwankt, kriegt sie Attacken, dass sie schreien muss vor Angst und nicht zu beruhigen ist. Und meine Tochter hat mit ihr auch drüber gesprochen, woher das denn wohl kommen könnte. Und dieses Kind, dieses 4-jährige Kind sagt, in deinem Bauch habe ich schon gemerkt, dass die Erde schwankt. Und wenn die Lampen wackeln, habe ich Angst, dass die Erde wackelt. Ja, und ich frage mich, kann man ein 4-jähriges Kind auch schon in Therapie geben, in so eine, wie Sie das da, solche Verhaltenstherapie?
Ja. Also es muss dann eine Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin sein, nicht die gut ausgebildet ist. Also fragen Sie auch nach, ob sie zur Kasse zugelassen ist. Nicht?
Ja.
Die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, die eine fundierte Ausbildung haben, sind zu den Kassen zugelassen. Daran können Sie das ein ganzes Stück ermessen.
Das
würde ich tun für den Fall, dass das Kind dass die Ängste gewissermaßen täglich immer wieder in kleinen Abständen, nicht etwa nun alle halbe Jahr einmal, so etwas auftritt.
Sie macht im Augenblick auch wohl familiär sehr viel mit. Ihre Mutter selbst hat auch wieder ein schon mehrfach eine Psychose gewesen und in der Klinik gewesen. Und im Augenblick ist sie auch wieder eingeliefert worden, weil sie total abgehoben hat. Aber was anderes, das ist, was sich da zeigt, das ist sowas, was man als so ein Frommgeist bezeichnet. Ich habe so den Eindruck, dass ihre große Liebe zu Jesus richtig pervertiert ist. Dass das also in nach unfassbare Dinge ausgeartet ist, und sie war selbstmordbedroht und musste eingeliefert werden.
Ja, das ist wohl der richtige Ausdruck, dass es pervertiert ist. Denn im Grunde hat ja Christus den Tod besiegt.
Genau.
Nicht? Ja. Das ist ja das Wesen von Christus, dass er ihn wirklich, nicht dieser fantastische Trost, der mich auch als, die ich jetzt im 82. Lebensjahr stehe, mühelos keine Todesängste entwickeln kann. Diese wundervolle Vorstellung zu wissen, Christus hat für uns, die wir an ihn glauben, den Tod besiegt, und es gibt für uns keinen Tod. Unser Körper stirbt.
Ja.
Und dann kriegen wir aber einen Auferstehungsleib.
Ja.
Und mit dem dürfen wir bei ihm sein.
Also das nicht? Glaubt also,
auch das Löschen der Sünden, nicht der Schuld, denn nicht, wir sind ja nun mal eben kleckerig durchs Leben gekommen. Und dieses alles ist ja ein so umfassender Trost. Insofern bin ich dankbar, dass Sie das ganze Thema aufgreifen. Aber diese Pervertierung muss ja in einer sehr schweren Störung, Hirnstörung oder in anderer schwerer geistiger Störungen bestehen. Das tut mir sehr leid, aber Christus hat ja in solcher Situation gesagt, so etwas heilt man nur durch Fasten und Beten. Und das ist vielleicht doch für Sie als die Mutter auch ein Trost.
Ja,
durch Beten, durch Beten vor allen Dingen. Er tut ja die Wunder, wenn wir im Glauben sind.
Und
dass sie aus dieser Pervertierung wieder rauskommen. Denn die ist ja eben wirklich, ja, sie hört sich fast ein bisschen dämonisch an. Nee, wo das Gegenteil von dem eintritt, nicht so wie Heil Hitler, das Heil direkt verbogen hat, pervertiert hat, ins Gegenteil. Da, wo in diesen Dingen das Gegenteil geschieht, da sind ja oft wirklich schwere Mächte nicht mit im Spiele. Es tut mir mir enorm leid für Sie, aber gern würde ich wissen, wie hat denn Ihre Tochter ein Wissen um Ihre Geburt? Haben Sie das eben angedeutet, dass Sie sagten, die Tochter...
Sie hat mir selber erzählt, dass sie das gesehen hat und dass sie das weiß. Dass das eine schwere Geburt war, das ist sicherlich in der Familie öfter erzählt worden. Aber sie hat gesagt, ich habe es gesehen, wie du umgefallen bist und dass du tot warst. Aber ich war ja nicht tot, ich war nur betäubt, eben wegen der Spritze.
Aber das ist ihr auch erzählt worden?
Nicht? Nein, glaube ich nicht.
In der Tat, ja. Ja, das ist ja geradezu Hellsichtigkeit, nicht? Und das, dieses Mädchen ist ja ganz gewiss ein sehr besonderes, vielleicht auch ein enorm verletzliches Wesen, nicht? Denn das ist ja total, habe ich noch nicht erlebt, gelegentlich durch irgendeine Hypnose oder dergleichen, dass so etwas dann wirklich als Bild wieder ins Bewusstsein gekommen ist. Das ist ganz, ganz extraordinär, nicht? Also das, dazu kann ich auch von daher wenig dazu sagen und staune darüber, über diese Ihre Erzählung.
Frau Krass, vielen Dank für Ihren Anruf und den Mut, auch jetzt anzurufen, das zu schildern. Alles, alles Gute für Sie.
Dankeschön. Ich danke Ihnen.
Auch für Ihre Familie.
Danke sehr.
Wir werden beten.
Mhm. Wunderbar. Danke.
Das war die Sendung Teufelskreis Angst. Vielen Dank, Frau Mewes, für diese Einblicke in diesen Bereich. Man könnte sicher noch mehr darüber sprechen, auch wie man noch im therapeutischen Bereich arbeiten kann. Aber ich denke, wir haben jetzt hier mal einen Bogen gesetzt. Und ich denke und hoffe auch für Sie, liebe Hörer und Hörer, dass es für Sie auch wirklich Lebenshilfe war, dass Sie dort einiges mitnehmen können für Ihr Leben, entweder für sich selber oder auch für Menschen, die Sie kennen, die davon betroffen sind. Wenn Sie mehr Informationen zu dieser Sendung, zu diesem Thema haben möchten, dann wenden Sie sich bitte an unseren Hörerservice. Der Hörerservice von Radio Horeb ist für Sie da Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Frau Mewes, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Sendung. Und ich denke, wir haben diesem Teufelskreis Angst ein bisschen den Stachel gezogen. Ich hoffe es zumindest.
Ja, danke schön, Herr Klose.
Bleiben Sie dran auf Radio Horeb. Aus dem Studio in Ravensburg verabschiedet sich Bodo Klose.